Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Roxane Gay gehört zu den prominentesten feministischen Stimmen der USA. Ihr Buch »Schwierige Frauen« vereint 21 sehr unterschiedliche Geschichten rund um Feminismus, Rassismus und Klasse. Außerdem im Büchermarkt »Climate Fiction«, kurz Cli-Fi. Das sind Romane über das Klima. Wir haben einen davon im Programm, »Kein Vater, kein Land« von Björn Kern. Und Science-Fiction-Literatur aus Frankreich. Alain Damasio schreibt in Die Flüchtigen über Kapitalismus im Endstadium. Am Mikrofon begrüßt sie Nora Karches. Roxane Gay ist eine wichtige gesellschaftspolitische Stimme in den USA. Sie ist Literaturprofessorin und Autorin. Von ihr stammt unter anderem die Vorlage für Black Panther, ein von der Kritik hochgelobter Film. Abgesehen davon hat Roxane Gay eine Kolumne in der New York Times und im britischen Guardian. In Deutschland bekannt geworden ist sie mit ihrem Buch Bad Feminist. Seit der Veröffentlichung von Bad Feminist ist Roxane Gay auch bei uns eine Art Kultfigur des Feminismus. Jetzt ist ihr neues Buch Difficult Women, schwierige Frauen, auf Deutsch erschienen. Der Band versammelt eine Auswahl von Stories, die sie in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht hat. Shirin Tsotsitravalla hat Schwierige Frauen für uns gelesen.
Gewidmet ist das Buch schwierigen Frauen, die gefeiert werden sollten, weil sie so sind, wie sie sind. Das ist so allgemein formuliert, dass sich alle mitgemeint fühlen dürfen. Die Geschichten des Bandes erzählen von Frauen, die in schwierigen Situationen sind oder in solche hineingeraten. Die Verursacher dieser Schwierigkeiten sind naturgemäß meist männlichen Geschlechts. In der Auftaktgeschichte »Ich werde dir folgen« ist es ein Mr. Peter, der sich an zwei Teenager-Schwestern vergeht, sie vergewaltigt, foltert, quält. Roxane Gay erzählt aus der erwachsenen Perspektive einer der beiden Schwestern von den Spätfolgen dieses Missbrauchs. Es ist eine brutale Geschichte, auch wenn Gay uns Einzelheiten erspart. Auf rund 20 Seiten schildert sie in schlackenfreien Sätzen das Elend der einstigen Mädchen und heutigen Frauen. Wie so oft in diesem Buch geht das nicht ohne klirrende Grausamkeit vonstatten. Das hat zur Folge, dass man nicht mehr als drei dieser Geschichten am Stück lesen und dazwischen den Kopf in einen Blumenstrauß stecken möchte. Längst gilt Gay als Fachfrau für die Themen Feminismus, Körperbilder und Missbrauch. Ihr Buch Bad Feminist versammelte ganz unterschiedliche Essays zum Thema Frauenbewegung und in Hunger erzählte sie die Geschichte ihres Körpers samt Vergewaltigung und Essstörung. Alles im strahlenden Tonfall cooler Urbanität. Ihre jetzt von Anne Spielmann ins Deutsche übersetzten Stories, erst veröffentlicht in Zeitungen und Anthologien, erschienen im Original schon vor 4 Jahren. Wie in ihren zwei bisherigen Büchern nimmt Gay auch diesmal kein Blatt vor den Mund, prahlt vielmehr gern ein bisschen mit ihrer ungeschönten Vulgarität. So, wenn sie in der Titelstory »Schwierige Frauen« schreibt:
»Zu wem eine unmoralische Frau aufsieht, nie zu ihrer Mutter. Sie versucht, ihre Mutter zu töten, oder wenigstens diejenigen Teile ihrer Mutter, die unter ihrer Haut lauern. Wenn sie die Beine breit macht, hofft sie, dass sich der Abstand zwischen ihr und ihrer Mutter noch vergrößert. Sie tut das, weil sie sich an zu vieles erinnert. Sie hat zu viel gesehen, ihre Mutter, blass und zerbrechlich, eingeschüchtert durch das Fleisch ihres Vaters, seinen fleischigen Körper, seine fleischigen Forderungen.«
Sätze dieser Art gibt es am laufenden Band, gespreizte Beine und zu Fleisch erstarrte Leiber. Die Frauen stammen oft aus prekären Verhältnissen, aber keineswegs immer. So oder so liegen sie oft im Bett und starren an die Decke, die wahlweise schimmelig, feucht oder leer ist. Wie sich überhaupt weite Teile der Geschichten im Betten abspielen. Dort ringen leichte Mädchen, Hausfrauen, aufmüpfige Frauen, harte Jungs, Tripperinnen und viele andere mehr um Haltung. Spielarten des Sex führt der Band eher en passant und lustlos vor. Tröstender Sex, seelsorgerischer, verstörender, gemeiner, unfreiwilliger, gewalttätiger. Die Frauen erleiden, ertragen und ersehnen ihn, manchmal auch alles auf einmal. Das Wörtchen ficken fällt gefühlt in jeder Geschichte. Doch Gays Frauen haben mehr drauf, sind nicht nur kaputt, sondern auch abgeklärt. So wie die Ich-Erzählerin in der Story Knochendichte, die hier ihre Ehe schildert.
Unsere Beziehung ist so. Sie stellt ein schreckliches Klischee dar. Er ist dieser typische Professor, der stürmische, aber verschwiegene Affären mit Forschungsassistentinnen und Studentinnen hat. Und ab und zu lernt er auch Frauen in Hotelbars kennen. Er weiß, dass ich es weiß. Ich weiß, dass er weiß, dass ich es weiß. Es ist eine interessante Gleichung, aber wir tun so, als wären wir beide loyal und treu. Die Lüge passt uns in den Kram. Und ich weigere mich, die Rolle der unzufriedenen, eifersüchtigen Ehefrau zu spielen. Ich bin nicht unzufrieden. Ich weiß, wen ich geheiratet habe. Und ich habe meine eigenen Geheimnisse.
In einer der bewegendsten Geschichten mit dem Titel »Ganz und gar zerbrechen« verliert ein Paar sein einziges Kind. Ein Thema, das immer mal wieder im Buch auftaucht. Die Leere breitet sich danach in der Ehe des Paares aus wie eine Pfütze Brackwasser. Gay schildert das gleichzeitig lapidar und dringlich. An einer Stelle sagt die Mutter, wir waren verkommen und verdreckt vor Trauer. Ein toller Satz, kurz und klar. Für Ambivalenzen gibt es nicht viel Raum, entweder schwarz oder weiß, heiß oder kalt. Manches wirkt stereotyp, anderes unheimlich echt. Wenn man es lang genug erträgt, kann man sich an fast alles gewöhnen, schreibt Gay. Davon erzählen ihre Geschichten im Kern. Mal auf faszinierend grelle Weise, mal märchenhaft allegorisch, mal plump. Immer aber hart und wahr.
Shirin Xochitlawalla über schwierige Frauen von Roxane Gay. Der Storyband ist aus dem Amerikanischen übersetzt von Anne Spielmann, erschienen bei BTB, 317 Seiten, kosten 20 Euro. Science Fiction. Dieses Genre gibt es in der Literatur schon lange. Relativ neu ist dagegen die Climate Fiction, auf Deutsch Klimafiktion. Romane also, in denen es um die Auswirkungen des Klimawandels geht. Einer der Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, die sich literarisch mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen, ist Björn Kern. Er lebt mit seiner Familie im Oderbruch in Brandenburg. In seinem neuen Buch »Kein Vater, kein Land« erzählt Björn Kern von einem Vater und seinem Sohn, die auf der Flucht sind. Die Landschaft, durch die sie fliehen, hat durchaus dystopische Züge. Kais Harabi stellt das Buch vor.
Lee ist mit seinem Kind auf der Flucht. Die ständigen Kontrollbesuche der Frau vom Jugendamt, der Druck als alleinerziehender Vater zu bestehen, das Stadtleben. Lee hält das alles nicht aus und haut mit dem Kind ab, zu Fuß aus der Stadt aufs Land. Das Ziel der beiden? Das alte Forsthaus des Vaters, Lees Elternhaus. Ihr Weg führt Vater und Kind durch eine trostlose, dystopisch anmutende Landschaft, die der Autor Björn Kern mit einer bildgewaltigen Sprache einfängt.
Am Südower Graben erreichten sie die Stadtgrenze. Der Bürgersteig verendete in einem Haufen Schnee. Auf dem Ortsschild war der Name der Stadt durchgestrichen. Darüber stand nichts. Lee bog aufs Feld ab. Die Luft roch verbrannt. Er leerte seine Flasche, warf sie auf den toten Acker, stolperte weiter, zog das Kind über die verharschten Schneewehen.
Was mit der Mutter des Kindes passiert ist, wird in wenigen verstreuten Sätzen abgehandelt. Sie sei krank und in eine Klinik eingeliefert worden, heißt es. Lee ist allein mit dem Kind zurückgeblieben. Überhaupt ist das kein Roman, in dem Mütter eine große Rolle spielen. Sie tauchen auf als abwesende Figuren, als Leerstellen in der Handlung. »Kein Vater, kein Land« ist ein Roman über Väter und über die Frage, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein. Das Kind pünktlich in die Schule oder zur Vorsorgeuntersuchung bringen, oder sind doch eher archaische Fähigkeiten entscheidend, wie Lee sie von seinem Vater, einem ehemaligen Förster, erlernt hat. Das Jagen, Töten und Zerlegen der Beute.
Sein erstes Reh hatte Lee zerlegt, als er 13 geworden war. Der Vater hatte seine Handgriffe angeleitet, die Mutter hatte da schon im Obergeschoss auf der Couch gelegen und den ganzen Tag an die Decke gestarrt.
Björn Kern beschreibt einen Teufelskreis. Die Söhne laufen Gefahr, die Sünden der Väter zu wiederholen. Lees Vater ist ein grantiger alter Mann, der die Beziehung seines Sohnes zu torpedieren versuchte, nachdem seine eigene Ehe in die Brüche gegangen ist. Schwäche und Gefühle gesteht er sich nicht zu, genauso wenig wie seinem Sohn. Lee steht immer wieder kurz davor, mit sich und seinem Kind ähnlich umzugehen.
Lee war nie der Meinung gewesen, dass es dem Kind gut tat, wenn man es zu sehr schonte. Wenn er bei 7 Grad unter Null gegen den Wind anlaufen konnte, dann konnte es das Kind auch. Es war kein Baby mehr. Es trug eine Wollweste extra. Lee sah nichts Falsches dabei.
Die toxische Männlichkeit der Figuren findet ihr Spiegelbild in der zerstörten, toxischen Landschaft, durch die Lee und das Kind laufen. Überall stinkt es, Kadaver von kranken Tieren und vergiftet schillernde Gewässer säumen ihren Weg. Wo diese Auenlandschaft, dieses Südower Luch, liegen soll, macht Kern nie explizit. Der Klang der Ortsnamen und gelegentliche Dialekteinsprengsel lassen aber auf Brandenburg oder Sachsen-Anhalt schließen. Für diese Umweltverschmutzung macht Lees Vater eine nahegelegene Fabrik verantwortlich, gegen die er seit Jahren einen einsamen Kampf führt. Mit seiner eigenen Verantwortung für den Erhalt der Umwelt nimmt er es dagegen nicht so genau.
Sein Vater schnitt industriell marinierte Nackensteaks aus der Plastikverpackung, auf der noch grelle Schlussverkaufsetiketten klebten. Geschmacksrichtung Joghurt, Zitrone. Und legte sie mit den Fingern auf den Grill. Die klebrige Marinade wischte er sich an der Hose ab. Die Folien warf er in die Glut.
Kein Vater, kein Land ist aber auch eine gelungene Hommage an den US-Schriftsteller Cormac McCarthy und dessen Roman Die Straße. Darin läuft ein Vater mit seinem Sohn durch die postapokalyptischen USA, auf der Flucht vor dem Winter und vor Kannibalen. Der Schlüsselsatz in Björn Kerns Roman verweist ebenfalls auf McCarthy. Das ist kein Land für Kinder. Das klingt wie das Echo von McCarthys Romantitel »Kein Land für alte Männer«. Björn Kern macht deutlich, dass es die Sünden dieser alten Männer sind, der Vätergeneration, die aus dem Südower Luch einen vergifteten Landstrich gemacht haben und aus den Söhnen emotional überforderte Väter. Kein Vater, kein Land ist glücklicherweise aber nicht einfach ein McCarthy-Pastiche. Die Lakonie und der Nihilismus stehen für genau den toxischen Cocktail aus Härte mit sich selbst und den Mitmenschen, der aus Männern schlechte Väter macht und der die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen vergiftet. Kern lässt in Ansätzen einen alternativen Entwurf aufscheinen. Eine Aufforderung dazu, Verantwortung zu übernehmen. Für das Kind, für die eigenen Gefühle und für die Umwelt. Ein Appell für Väter for Future sozusagen.
Väter for Future. Kais Harabi über den Roman »Kein Vater, kein Land« von Björn Kern. Erschienen ist das Buch im Secession Verlag. 143 Seiten kosten 18 Euro. Wir wechseln von Deutschland nach Frankreich und es bleibt dystopisch. Städte, in denen nicht mehr die Bürgerinnen und Bürger das Sagen haben, sondern private Firmen. Das ist das Setting, in dem Alain Damasio seinen Roman »Die Flüchtigen« stattfinden lässt. Die Flüchtigen, das sind für Menschen unsichtbare Wesen. Sind sie die Rettung in dieser Welt, in der alles der Logik der Ökonomie unterworfen ist? Und wie weit ist diese Welt von der unseren entfernt? Um all diese Fragen geht es in Alain Damasios Roman »Die Flüchtigen«. Kein reines Vergnügen ist dieses Buch, findet unser Kritiker Dirk Furich.
Für unsere Generation gehört es zu den absoluten Grundkompetenzen, jede Person oder jedes Objekt an egal welchen Punkt, zu egal welcher Zeit aufzuspüren. Jedes Kind kann spätestens im Alter von 5 Jahren sein Spielzeug mit dem Beeper wiederfinden, seine Drohne in einer Standardflugzone orten und seine Mutter kurz vor Weihnachten in einem überfüllten Kaufhaus auf den Meter genau lokalisieren.
Sehr weit ist die vollständig kontrollierte Welt nicht entfernt, in die uns Alain Damasio in diesem dystopischen Roman führt. Totalüberwachung bis zum Zungenkuss.
Ein Erwachsener, der halbwegs auf der Höhe ist, kann den zentimetergenauen Aufenthaltsort seiner Freundin in einer Bar bestimmen. Er weiß jederzeit, wer sie umgibt, in exakt welcher Entfernung. Und wenn sie ein Lippenpiercing hat, kann er sogar herausfinden, wen sie küsst.
Wir schreiben das Jahr 2040. Erstaunlich, dass es in Damasios Zukunftsvision so verwegene Orte wie Bars, in denen sich einfach so Intimitäten austauschen lassen, überhaupt noch gibt. Mais bon, wir sind in Frankreich und nicht in prüderen Zonen wie China oder den USA. Auch was die Eigentumsverhältnisse angeht, ist alles geklärt. Schlendrian in der öffentlichen Verwaltung hat der Markt geregelt.
Eine sogenannte befreite Stadt ist eine Stadt, die nicht länger der öffentlichen Verwaltung unterliegt, sondern sich vollständig im Besitz eines Privatunternehmens befindet und von diesem gemanagt wird. Der Bürgermeister wird von den Aktionären ernannt durch einfache Mehrheit der Anteile. Im August 2030 wurde also die Stadt namens Orange von dem multinationalen Konzern gleichen Namens aufgekauft, zu einem Spottpreis.
Orange ist eine französische Telefongesellschaft. Die Stadt Orange liegt in der Nähe von Avignon. Damasio schreibt die Entwicklungen in der fortgeschrittenen Konsumgesellschaft weiter. Alles wird zu Geld gemacht, die Städte, die Namen, die Kultur. Kein gallisches Dorf bleibt von den Umtrieben grimmiger Kapitalisten, vom Schlage eines Bernard Arnault, Herr des sich alles einverleibenden Louis Vuitton-Konzerns, verschont.
Ich darf daran erinnern, dass sowohl Paris, das nun Louis Vuitton Moët Hennessy gehört, als auch Cannes, das nun Warner gehört, für den Verkauf ihrer Namen astronomische Summen aufgerufen haben.
Ein Rundumschlag gegen den Kapitalismus, gerade in Form der Immobilienakkumulation. Wäre der bereits 2019 in Frankreich veröffentlichte Roman etwas früher in deutscher Übersetzung herausgekommen, hätte er sich perfekt geeignet als Bibel für Freunde der Berliner Enteignungsinitiative, die parallel zur Bundestagswahl von sich reden machte. Alain Damasio, Jahrgang 1969, ist ein explizit politischer Autor. Er unterstützt die Gelbwestenbewegung und setzt sich mit der Wohnungsfrage auseinander. Mit dem Schreiben habe er überhaupt erst begonnen, so sagt er selbst, um vor einer ultraliberalen Welt zu warnen. Leider begnügt Damasio sich nicht damit, aus gängigen antikapitalistischen Thesen einen engagierten Roman über die Schrecken der Ökonomisierung zu konstruieren. Denn die aktivistischen Botschaften sind eingebettet in ein hochkompliziertes, auf fast 900 Seiten sprachlich aus dem Ruder laufendes Science-Fiction-Szenario. Quälend lange Dialogstrecken, ausuferndes Technikgequatsche, Neologismen, Jugendslang, mitunter schwer dechiffrierbare Formulierungen. Respekt für die Übersetzerin Milena Adam. Die Übertragung dieses disparaten Sounds muss eine Mammutaufgabe gewesen sein. Und dann spielen auch noch die titelgebenden Flüchtigen eine Rolle. Geisterhafte Wesen, die man nicht sehen, hören, riechen, sondern nach intensivem sensorischen Training nur irgendwie erahnen kann.
Ich weiß, dass sie mir zusehen und ziehe mich zur nächstgelegenen Wand zurück. Ich gleite an ihr entlang und taste sie mit meinen Handflächen ab. Ich befinde mich in einem weißen Käfig, ohne Möbel, ohne den Schatten eines einzigen Gegenstands. Nichts, das dem Flüchtigen auch nur die kleinste Möglichkeit bieten würde, sich zu verstecken, seine mimetischen Fähigkeiten einzusetzen oder seine außergewöhnliche Gabe zur Metamorphose, die ihn mit seiner Umgebung verschmelzen lässt.
Wer diese Schemen erspürt, dem winken quasi religiöse Momente, eine Jenseits- oder auch Freiheitserfahrung, bis hin zu schwindelerregenden Verwandlungen.
Das Ziel ist, in eine Selbstmetamorphose zu kommen. Gestern zum Beispiel war ich den ganzen Tag im Meer an einen der Kähne angeleint. Irgendwann bin ich zu Wasser geworden. Das war heftig. Ich habe gerafft, was das heißt, Wasser zu sein, im Fluss zu sein. Man muss es einfach ausprobieren, mit dem Flow gehen.
Die Wasserwerdung der Menschheit. Ist das nun Science-Fiction, Karikatur, ein greller Spaß oder esoterischer Politkitsch? Die Mischung aus systemkritischem Aktivismus und Fantasy-Bombast ist über weite Strecken schwer verdaulich. Das Ende beschwört eine märchenhafte Utopie. Eine Gruppe von Standhaften hat sich die Städte von den fiesen Geschäftemachern zurückerobert. Fröhlich tanzen feiern sie auf Booten, die vor Marseille auf dem Mittelmeer dümpeln. Mehr Idylle im postkapitalistischen Wunderland geht nicht.
Das war Dirk Furich über Alain Damasios Roman »Die Flüchtigen«. Aus dem Französischen übersetzt hat Milena Adam. Erschienen ist das Buch bei Mattes und Seitz. 838 Seiten kosten 28 Euro. Judith Herrmann bekommt den Bremer Literaturpreis 2022. Das hat die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung am Wochenende bekannt gegeben. Ausgezeichnet wird Judith Herrmann für ihren Roman »Daheim«. Er handelt von einer Frau, die nach dem Auseinanderbrechen ihrer Familie ein neues Leben auf dem Land beginnt. Judith Herrmanns Roman überzeuge durch seine meisterhafte sprachliche Verdichtung. So begründete die Jury ihr Urteil. Der Bremer Literaturpreis ist einer der bedeutendsten Literaturpreise Deutschlands. Dotiert ist er mit 25.000 Euro. Das war der heutige Büchermarkt. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Und dort geht es unter anderem um den Corona-Lockdown in Österreich. Im Studio verabschiedet sich Nora Karches. Einen schönen Nachmittag.